Deutschlandfunk Kultur Lesart
mit Maike Albart heute von der Leipziger Buchmesse. Um Deutschland, um das, was es sein will, um tatsächliche gesellschaftspolitische Krisen und solche, in die wir uns vollkommen hysterisch hineintwittern, soll es in der Lesart gehen. Denn vier neue Bücher liefern Lagebeschreibungen unseres Landes aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Unser erster Gast auf der Deutschlandfunk-Kulturbühne ist Ariadne von Schirach. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, hier in Leipzig ein herzliches Willkommen. Das Buch von Ariadne von Schirach hat erstmal einen einschüchternden Titel. Es heißt nämlich Die psychotische Gesellschaft. Sie verwenden einen Fachbegriff aus der Medizin, aus der Psychiatrie. Warum?
Also ich muss dazu sagen, das ist wirklich ein schwieriger Titel. Der trägt auch den Untertitel, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden, weil eine Psychose sich eigentlich als Angst und Ohnmacht zeigt, als Unfähigkeit, mit seinem Leben umzugehen, sich mit ihm zurechtzufinden und mit den anderen. Und das Problem bei dem Buchtitel ist, das ist ein Club, in den keiner rein will. Ja, also die Generation Golf, da machen wir alle noch gerne mit, auch bei der Müdigkeitsgesellschaft irgendwie Entspannung, aber die psychotische Gesellschaft, bitte ohne uns. Ja, was mich zu dem Titel gebracht hat, ist die Tatsache, wir hatten das letztes Jahr im Spiegel, glaube ich, wo die gesagt haben, Deutschland, sind so zufrieden wie nie. Ja, also wir haben so viel Geld, ist alles in Ordnung, es gibt keinen Krieg, die Leute sind so glücklich. Und gleichzeitig denken wir über die Gründung von einem Einsamkeitsministerium nach, wie in England. Und gleichzeitig haben wir Probleme des Aufkommens von Populismus, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und das mit den Frauen. Und die Frage ist, diese Probleme müssen innerer Natur sein, weil an Äußerlichkeiten in unserem einer der reichsten und sichersten Länder der Erde kann es nicht reichen. Und um das zu verstehen, ein Blick auf innere Zustände, wo man sich nicht mehr im Leben zurechtfindet. Und da ist die Psychose eine Metapher, die sehr vieles fasst.
Das trifft auch auf die Fallgeschichten zu, denn was die Lektüre sehr lebendig macht von Ariadne von Schirachs Buch, ist, dass es immer Geschichten gibt. Es werden eigentlich dauernd Geschichten erzählt aus der Mitte des Lebens, viele Berliner Geschichten. Da fällt einem auf, es gibt so einen Widerspruch zwischen einer kompletten Saturiertheit und einer inneren Verwahrlosung. Wie äußert sich das?
Also ich glaube, fangen wir mal mit einem philosophischen Satz an, der sagen würde, der Mensch ist das unbestimmte Tier. Wir müssen uns anders als die bestimmten Tiere unsere Lebensumstände selber schaffen. Da gibt es keinen verbindlichen Weise, das zu tun, aber die Weise, wie wir uns im Leben einrichten, ist auch der Sinn, den wir dem Leben geben. Und das ist eine innere Arbeit, sich als man selbst zu fühlen und gleichzeitig zu wissen, wer die anderen sind, was man im Leben will, wo man hin will. Und also die Krise ist eigentlich eine innere Krise. Und die Geschichten, die ich erzähle, erzählen von Leuten, die eigentlich viel haben, aber innerlich nicht mehr wissen, wie sie sich zurechtfinden, wie sie sind. Und das sind natürlich so auch Übertreibungen. Ich habe drei Typen gezeichnet in dem Buch. Das habe ich nachgezeichnet am Nachdenken von Søren Kierkegaard. Das ist ein existenzialistischer Philosoph, den ich ja wirklich fantastisch finde. Und der so gute Sachen über den Menschen gesagt hat und über das, was uns alle angeht. Und der redet nicht von Typen, sondern von Bewusstseinszuständen. Und das finde ich ganz schön, weil das, was wir von der Welt sehen, bestimmt, wie wir sie empfinden und was für eine Bedeutung wir ihr geben. Und das geht jetzt nicht darum, der ist so, der ist so, der ist so. Das ist genau das, was wir gerade vermeiden müssen. Ja, inklusive Hetzjagd auf die Rechten oder die Linken oder die alten weißen Männer und so weiter. Sondern zu sagen, wir kennen alle ignorante Bewusstseinszustände und offene Bewusstseinszustände. Und ich habe also drei Formen von etwas ignoranten Bewusstseinszuständen beschrieben. Das erste ist der Kurator, der einfach nur mitmacht in diesem Ausstellen des Lebens, wo man das so zeigt in sozialen Medien und sich so bewerten lässt. Die zweite Form ist der Spirituelle, der schon das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich will eigentlich gar nicht Teil der Lösung sein, sondern ich ziehe mich so in meine Innenwelten zurück und arbeite am Yoga. Ja? Und die dritte Figur ist der Fanatiker, das ist eigentlich die gefährlichste Figur, der in dieser Überforderung, Grenzen gelten, also Regeln gelten nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wie das Zusammenleben funktioniert, Filterbubbles, alles driftet so auseinander. Der zieht sich auf den festen Grund, der Verachtung des anderen zurück. Also der Kurator, der lässt sich bewerten, aber der für den fanatischen Bewusstseinszustand, ja, sind die anderen eigentlich etwas, wo er runterguckt und dadurch Identität findet. Und das ist mit Geschichten begleitet, die alle so Storys erzählen, wie Leute aussehen könnten, die sowas machen.
Eine hat sich mir besonders eingeprägt. Es ist ein Buch, das dieses Doppelspiel hat. Also auf der einen Seite arbeiten sie mit philosophischen Texten und knüpfen daran an. Französische Strukturalisten und Poststrukturalisten spielen eine Rolle.
Das Wort ist auch schon so unattraktiv. Ja, also gut, aber ich versuche nett zu erzählen.
Genau, aber es wird immer wieder es wird immer wieder sehr anschaulich, zum Beispiel durch eine Frau, die zwar Seminare gibt, Coachings macht und sich mit Mindfulness beschäftigt sehr erfolgreich ist, ein kleines Kind hat und dieses Kind regelmäßig vermöbelt, also dieses Kind immer wieder züchtigt. Und das ist natürlich ein Beispiel, da stockt einem der Atem. Das ist also so eine Zustandsbeschreibung, wie Sie sie für typisch halten für Deutschland. Warum?
Nein, das ist, würde jetzt wirklich zu weit gehen. Sondern es geht einfach darum, dass wir gerade auch gesellschaftlich sehr viele Widersprüche haben. Ja, also auf der einen Seite Naturschutz und Naturzerstörung. Ja, dann sozusagen gibt es immer mehr Parallelgesellschaften und Leute, die nicht zueinander kommen. Auf der anderen Seite vermischt sich alles mit allem. Arbeit und Freizeit, Öffentlichkeit und Privatheit, Selbstwert und Marktwert. Und ich glaube, diese Widersprüche sind ein Teil, wie ich auf so eine Diagnose komme, wo nichts mehr zusammenpasst, aber alles total unausweichlich erscheint. Und die Dido, das ist die Figur in der Geschichte, das ist eine Typ für dieses Spirituelle, wo du kannst dir sehr gut in deinem Kopf einen Ort suchen, wo du ein guter Mensch bist. Aber wie Sokrates schon sagte, das erweist sich nicht im Denken, sondern im Tun. Und das war nur die Beschreibung von so Widersprüchen, obwohl sie auch eine sympathische Figur ist, die auch Leuten hilft. Also das geht auch darum, das Schlimmste, was gerade passiert, sind so einfache Urteile über andere. Diese Wurzeln des fanatischen Denkens, die können sich auch dann gegen Identitäre richten. Und was es zu verteidigen gilt, ist unsere Komplexität, dass wir auch immer anders sein können, dass selbst so jemand, dem mal die Hand ausrutscht beim Kind, jetzt kein schlechter Mensch ist, aber auch nicht unbedingt ein guter, sondern halt nur ein Mensch. Und wir sind die, die immer wieder entscheiden müssen, wer sie sein wollen. Und das ist vielleicht so das, worum es in der Tiefe in dem Buch geht und wo es so verschiedene Lebensentwürfe gibt, die sich damit rumschlagen, wie wir alle, denke ich.
Sie haben Begriffe, an denen Sie sich entlanghangeln. Das Tier fiel schon, auch der Bezug zur Dingwelt ist dann ein wichtiger Gegenstand. Und dann gibt es das Motiv des Übergangs. Das wäre ja eine Chance. Das ist auch philosophisch etwas, das in eine offene Richtung zu weisen scheint.
Ja, also wir sozusagen eine Psychose, das gibt Unterschiede zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. Aber es ist essentiell ein Moment, wo das eigene Identitätsproblem, das der Mensch hat, weil er nicht weiß, wer er ist und sich deshalb immer wieder neu bestimmen muss, sozusagen virulent wird, also kurz schmerzhaft aufbricht. Und das erzeugt Angst angesichts dieser Auflösung und Ohnmacht, weil man gerade ja gar nicht weiß, wie man ist und wie man damit umgeht. Eine Psychose ist aber ein Übergangszustand. Also man ist nicht lange in dieser, das ist wie wenn die Matrix kollabiert. Ja, früher müssten wir alle immer raus aus der Matrix, es bricht irgendwie kurz die Matrix zusammen. Ja, das ist so ein Moment, wo jeder aufgerufen ist, nochmal selber an der Weltdeutung mitzumachen. Ja? Und die Idee ist, wir brauchen also keine neue Welt. Die Welt, die da ist, ist genug. Die ist auch schön genug. Jetzt fängt der Frühling an. Ja? Es gibt Möglichkeiten irdischen Glücks trotz allem. Das gilt es zu verteidigen. Und diese Idee, wir brauchen also keine andere Welt, sondern ein neues Bewusstsein der Welt. Heilung ist das Finden eines neuen Sinns. Und dieser Übergangszustand ist eine Einladung, unser Verhältnis zur Erde, zur Natur, zu den Tieren, zu anderen Völkern, also anderen Kulturen, aber auch zu den Frauen, zu unseren Körpern, neu zu denken, angemessener zu denken und uns endlich als eine mächtige Spezies unter Spezies zu begreifen und nicht als selbstherrliche und größenwahnsinnige Krone der Schöpfung, weil ich glaube, dass uns das in diese Lage gebracht hat. Und deshalb ist für mich diese sozusagen schwierige Situation oder dieser innere Ausnahmezustand eine Einladung, die Welt neu zu erzählen. Und weil das Leben eine persönliche Angelegenheit ist, geht das jeden Einzelnen selber an.
Besteht dann nicht die Gefahr, wenn man es sehr auf den Einzelnen zurückführt, dass das Individuum wieder die Verantwortung trägt und nicht politische, gesellschaftliche Strukturen, die sich insgesamt auch ändern müssen, wird dann nicht wieder die Verantwortung zurückgegeben, dass man sozusagen selber schuld ist an seinem gestörten Weltbezug?
Ja, das ist, also das ist auch das neoliberale Problem. Ja, wenn du es irgendwie nicht schaffst, hast du dich nicht genug angestrengt. Wir haben gerade ein Problem und das wäre auch so ein philosophisches Erbe. Wir machen die Gesellschaft macht uns. Die eine Position, die eher Linke sagt, na, die Strukturen sind schuld, die eher Rechte sagt, nein, das Individuum muss alles. Ich glaube, eine Psychose ist eine Geisteskrankheit. Wir überwinden sie, indem wir unseren Geist endlich benutzen. Und unser Geist ist der Ort, an dem wir diese Widersprüche sehen, aushandeln und vermitteln können. Ich denke, es geht sowohl darum, was jeder Einzelne tut, als auch darum, unsere Gesellschaft als ein Ganzes zu begreifen. Deshalb ist es auch eine zärtliche Metapher. Es geht jetzt nicht um den bösen Kapitalismus oder alles kaputt, das Apokalypse, sondern es geht um unsere liebe Gesellschaft ist gerade innerlich brüchig geworden, irgendwie erkrankt und das gemeinsam auch politisch auf einer gemeinsamen Ebene zu verantworten von Institutionen, die gerade ausgehöhlt sind, von Kinderbetreuung, die Pflegekatastrophe. Also wir haben so viele Probleme, die unsere Gesellschaft betreffen und nicht nur den Einzelnen, dass ich denke, dass wir, und das schaffen wir, dafür sind wir gemacht, ein paar Dinge gleichzeitig in den Blick nehmen müssen.
Ja. Das leuchtet mir sehr ein. Sie schildern das auch und finden einen Begriff, Rückkehr zur poetischen Praxis des Lebens. Das klingt natürlich für jemanden, der gerade seine Wohnung verloren hat oder der Probleme im Job hat, erstmal sehr abgehoben. Wie ist das Zusammenspiel mit den Realien? Also jemand, der wirklich in Not ist, was soll der damit anfangen, mit dieser poetischen Praxis?
Also ich weiß nicht, ob jemand, der in Not ist, mein Buch liest und lesen sollte, ehrlich gesagt. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wenn man verrückt wird, verliert man nicht die Realität, sondern den Kontakt zur Realität. Und die Realität unseres Lebens hat was damit zu tun, dass wir einander brauchen, dass wir Institutionen brauchen, die den Kindern etwas beibringen, die den Geist fördern, die uns daran erinnern, dass wir nicht nur unsere Leistungskraft sind. Und das konkrete Leben ist genau da, wo man jetzt ist. Das betrifft jeden, ob es ihm gerade gut geht oder nicht. Das kann man poetische Praxis nennen oder einfach nur Aufmerksamkeit. Und jemand, der gerade Probleme hat, weil er seinen Job verloren hat, der ist sehr aufmerksam auf sein Leben. Und ich glaube, wir sollen alle gerade aufmerksam auf unser Leben sein. Und ob Sie das jetzt in dem Buch lesen wollen oder nur empfinden, das überlasse ich wirklich Ihnen, ja.
Und wie würden Sie umgehen mit der Frage nach dem Gemeinwohl? Das ist ja auch etwas, was sehr deutlich wird in Ihrem Buch, dass die Verankerung in den Familien häufig nicht funktioniert. Und dass aber das gerade, es gibt das Beispiel einer Frau, deren Eltern aus der Türkei kommen, dann etwas Gesundendes hat, als sie dorthin zurückkehrt und auf einmal ihren Platz findet, also so einen Platz zu finden. Ja. Wie könnte man das Gemeinwohl in dem Zusammenhang dann stärken, so wie Sie es sich vorstellen?
Also ich denke, es gibt gerade viele Momente, wo die Leute zusammenkommen, um für ihre Interessen einzutreten. Es gibt immer Politik, die von, wenn wir begreifen, wenn der Einzelne weiß, wer er ist, dann weiß er auch, was er mit den anderen gemeinsam hat und verteidigt den Hambacher Forst oder die Fridays for Future. Und ich glaube, wir müssen aneinander glauben, dass wir schon wissen, dass wir gemeinsame Interessen haben. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass es eben Politik, was entsteht, wenn Leute sagen, wir sind nicht alleine hier, wir brauchen einander, wir wollen etwas Gemeinsames. Und das liegt als Chance in diesem Zustand.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir erwarten jetzt unseren nächsten Gast, Sophie Passmann. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ariadne von Schirach. Dankeschön,
vielen Dank,
dass Sie in der Lesart waren. Die psychotische Gesellschaft, wie wir Angst und Ohnmacht überwinden, von Ariadne von Schirach ist bei Tropen erschienen. 260 Seiten kosten 20 Euro. Unterdessen hat sich hier schon Sophie Passmann auf unsere Bühne von hinten geschlichen. Guten Tag, Frau Passmann.
Hallo.
Hallo. Sophie Passmann hat sich als Anthropologin bestätigt und ist vorgedrungen in ein ganz bestimmtes Land, das Sie auch alle kennen, meine Damen und Herren. Es ist nämlich das Land der weißen Männer, der alten weißen Männer, um ein bisschen genauer zu sein. Und der Titel Ihres Buches lautet dann dementsprechend Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Warum denn um alles in der Welt ein Schlichtungsversuch?
Ich fand, das war nicht die erwartbare Position. Man hätte wahrscheinlich erwartet, das ist gerade, glaube ich, eine Kultur, die eher den Wunsch zum Streitgespräch belohnt, als das, den Wunsch zum Schlichten. Und es ging ja auch nicht darum, dass ich in diesen 15 Gesprächen, in diesen 1-zu-1-Situationen ein Gespräch schlichte. Es ging eher um die Metaebene, auf der ich das Schlichten spannend finde. Und das ist auch nicht, ich habe diese Methode nicht angewandt mit dem Gedanken, das ist jetzt die einzige richtige, wichtige Methode. Ich sehe diesen feministischen Diskurs eher als den Versuch, gerade von an ganz vielen verschiedenen Fronten mit verschiedenen Methoden den Dreck aus dem Karren zu ziehen. Und deswegen war das meine Wahl der Methode.
Wie kam die Auswahl zustande?
Ich bin mit der Idee in das Buch gegangen, dass der alte weiße Mann in seinem Feindbildsinne ein mächtiger Mann ist, der Angst hat, diese Macht zu verlieren. Das heißt, die einzige Grundvoraussetzung war natürlich neben dem Männlichsein und dem Weißsein, einen Zugang zu einer Macht zu haben. Es sind also nicht Männer, wo ich von Anfang an entscheide, das ist jetzt ein alter weißer Mann und erklären Sie mal warum. Ganz im Gegenteil, ich habe Männer genommen, die durch ihren Zugang zu Machtressourcen in irgendeiner Elite der Gesellschaft das Potenzial hätten, ein alter weißer Mann zu werden.
Die hätten Sie ja sonst auch vielleicht gleich aus dem Büro geworfen, also wenn Sie von vornherein mit dieser Einstellung gekommen wären, oder?
Ich habe überraschend wenig verletztes Ego in Absagen bekommen. Also ich habe dann so versucht, mich da reinzuversetzen, wenn ich eine Mail bekommen würde, wo irgendwie eine Anfrage für ein Interview mit dem Thema alte weiße Männer, da hätte ich, glaube ich, auch erstmal irritiert geguckt, aber die meisten haben im ersten Satz relativ schnell verstanden, was ich meine oder was ich machen möchte. Und ich habe da auch immer Kevin Kühnert, der auch beim Buch ist, so ein bisschen benutzt als Schutzschild, weil ich gesagt habe, nee, es geht nicht darum, dass Sie ein alter weißer Mann sind. Selbst Kevin Kühnert macht mit und der ist 29. Und dann haben die meisten sich in dieser Feindbild-Anfeindung der potenziellen wieder irgendwie gerecht behandelt gefühlt.
Das ist ja erstmal sehr überraschend, dass einige doch immer noch als halbjung gelten könnten oder als höchstens mittelalt. Ja. Also ich denke an Christoph Arment, das ist der Chefredakteur des Zeitmagazins, oder Robert Habeck, der Politiker der Grünen. Das sind ja nicht unbedingt Männer, die man damit assoziieren würde.
Genau.
Und das war dann kein Kriterium, dieses Alter an sich, das Demografische, sondern da haben Sie ganz einfach nach diesem der Verkörperung dieses Bildes gesucht.
Wie gesagt, es geht nicht darum, dass es Männer sind, wo ich sage, das sind alte weiße Männer. Ich habe lediglich Männer versucht zu interviewen oder zu sprechen, die durch ihre Voraussetzungen in der Gesellschaft, durch ihr Dasein als Männer und als weiße Männer in einer Machtposition potenziell die Möglichkeit hätten, ein alter weißer Mann zu werden oder zu sein oder vielleicht auch angstvoll auf die Welt blicken, oh Gott, werde ich mal ein alter weißer Mann. Also das ist quasi überhaupt nicht die Idee gewesen, das ist jetzt eine Liste mit alten weißen Männern, die arbeite ich ab, weil sonst wäre diese Liste viel zu jung und weil, wie gesagt, von 29 bis, ich glaube, der älteste ist Rainer Langhans mit 79, aber es ist schon deutlich alterstechnisch im Mittelfeld bei Mitte 40, das wäre dann zu jung, wenn das die Idee des Buches gewesen wäre.
Wie ist es denn mit anderen Berufen? Es fällt auf, dass es doch relativ viele Leute gibt aus dem Medienmilieu oder dem kulturnahen Milieu, während mir so ein bisschen gefehlt hat, und es hätte mich einfach interessiert, wie ein Klempner über diese Frage nachdenkt oder ein Bäcker, jemand aus dem Handwerkerberuf oder auch ein Chefarzt, der so in unserer Gesellschaft auch fast ein Inbild ist, dieser Machtposition.
Das war nicht die Idee des Buches. Also der alte weiße Mann ist ein Feindbild, das mit Macht zu tun hat.
Und aber ein Chefarzt ist ja auch sehr mächtig.
Genau, ich wollte auf den Klempner und auf den Bäcker, den Sie angesprochen haben,
eingehen. Die sind inzwischen auch wahnsinnig mächtig. Denken Sie daran, wie viele ganz dringend Handwerker suchen und wie knapp die geworden sind.
Ja, auf einer strukturellen Machtebene würde ich sagen, der Klempner gehört dann leider eher zu den Digitalisierungsverlierern on the long run. So. Deswegen, es geht schon um Männer, die in irgendeiner Elite der Gesellschaft wirklich eine strukturelle Macht oder von einer strukturellen Macht Ungerechtigkeit profitieren, und dazu gehört mit Sicherheit der Klempner und der Bäcker nicht dazu. Es wurde auch schon oft nach dem Bauarbeiter gefragt, der ja oft in diesem Sketch-Klischee der ist, der dann mir hinterherruft und irgendwie eine Frau vom Baugerüst runter sexuell belästigt oder irgendwie der vermeintlich nette Kosename hinterherruft. Aber auch das hat nichts mit dem alten weißen Mann zu tun. Der alte weiße Mann ist etwas, an dem bricht sich eine Machtfrage und die Frage, wie man mit einer emanzipatorischen Bewegung umgehen möchte.
Wird das denn reflektiert von den Herren, mit denen Sie gesprochen haben?
Nicht von allen.
Erzählen Sie mal, wer weicht aus? Wer ist derjenige, der da überhaupt nicht bemerkt, wie sehr er im Vorteil ist gegenüber anderen?
Ich glaube, das Schöne und das Spannende an diesen Begegnungen war und auch das Schöne daran, dass ich das in Reportageform geschrieben habe, also meine Eindrücke und meine Beobachtungen und die Gesprächsdynamik da reingebracht habe, war, dass da sehr deutlich wird, dass gerade die Männer, die von sich selber behaupten, das alles durchstiegen zu haben und die Welt verstanden zu haben, eigentlich mit dieser Behauptung, dass ich habe die Welt verstanden und durchstiegen, eigentlich schon einen Habitus des alten weißen Mannes an den Tag legen. Also was selten untergekommen ist, dass wirklich Leute hanebüchen falsche oder sexistische Dinge gesagt haben. Ich glaube, das Kapitel mit Rainer Langhans war schon so, dass wir irgendwann jede Art von logischer Argumentation verloren haben. Es war einfach nur noch ein wütendes, böses, wenn Frauen sich einfach genug gegen Vergewaltigung wehren, dann wird das auch nicht so geredet. Also da haben wir auch jede Art von sinnlicher Diskussionsebene verlassen. Aber was selten sonst untergekommen ist, ist, dass Leute sagen, ich bin ein alter weißer Mann, finde ich aber auch nicht so schlimm. Es waren eher die Versuche, sich rauszumanövrieren und zu sagen, ja, ich bin keiner, weil ich versuche ja zu sein. Und dann aber auf der nächsten Seite wird so der Habitus des alten weißen Mannes komplett bestätigt.
Wie waren denn zum Beispiel die Haltungen von jemandem wie Marcel Reif, dem Fußballexperten, und im Vergleich Ulf Poschardt, dem Chefredakteur der Welt?
Also ich glaube, beide würden sich als Liberale bezeichnen. Ich habe grundsätzlich unabhängig von dem Buch das Gefühl, dass man sich in Diskussionen an Liberalen wahnsinnig schön abarbeiten kann, weil die so durch ihre egalitäre Art so aalglatt sind und dann gehen sie immer auf die individuelle Freiheit und nein, das ist Quote, ist Unfreiheit, rufen sie dann alle und dann kann man nicht so richtig mit denen diskutieren. Das ist so eine Gemeinsamkeit. Natürlich ist der Unterschied, dass Marcel Reif, obwohl er auch in den Medien ist und war, qua Amt nicht die Verpflichtung hatte, diesen feministischen Diskurs zu beobachten. Aber Ulf Poschardt als Chefredakteur der Welt muss und kommt gar nicht drum rum, diese Debatte mitzubekommen. Das heißt, Marcel Reif hatte, glaube ich, eher eine diffuse Vorahnung oder so einen Alltagsbezug zu Feminismus und zu Feminismusdebatten. Und Ulf Poschardt ist da schon knietief in die Erkenntnistheorie mit mir reingestiefelt während des Interviews.
Wie ist es denn mit Ihrer eigenen Position? Reflektieren Sie das? Das ist ja etwas, für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, was man genauso labeln könnte. Also man könnte sagen, Sie sind jetzt gebucht auf die freche junge Frau.
Ja,
das wäre so Ihre Rolle.
Ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich hier eingeladen wurde. Also diese Labelung passiert und damit muss man dann entweder entspannt oder einigermaßen klug umgehen.
Aber setzen Sie das nicht dann auch sehr gezielt ein in diesen Gesprächen?
Was ich auf jeden Fall gezielt einsetze, ist das Spannungsfeld, dass ich eine junge Frau bin und vor allem eine junge Feministin und auch eine junge Feministin, die man kennt aus dem Satirebereich. Also ich arbeite ja fürs Neo-Magazin Royal und dann gab es schon den einen oder anderen Mann, der so dachte, oh, Jan Böhmermann, die arbeitet für den und Gott, hoffentlich ist es jetzt nicht so eine Meta-Meta-Sache, wo sie am Ende entlarvt, dass die Idee was ganz anderes war. Das sorgt natürlich für eine Art von Verunsicherung, aber ich glaube, es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, das Gegenüber zu verunsichern, wenn man von ihm Positionen hören möchte, die ein bisschen fernab vom üblichen Interview-Statement sind.
Das kann auch produktiv sein. Nun sind Sie auch Ihrem eigenen Vater gegenübergetreten. War der denn gleich bereit? Das ist ja schon ein Wagnis, sowas zu machen.
Der war sofort bereit. Ich habe mich allerdings sehr, sehr lange gedrückt, bis ich ihn angefragt habe. Also der stand natürlich, als wir diese Liste gemacht haben, ich mit meiner Lektorin Mona Lang zusammen, haben wir darüber gesprochen, wer könnte passen. Und mir war völlig klar, ich will unbedingt mit Papa sprechen. Und er stand auf dieser Liste und wir haben uns dann wochenlang durch irgendwie Managements gekämpft und irgendwelche Büros von irgendwelchen Staatssekretären angefragt, wahnsinnig viel Aufwand betrieben. Und Papa war eigentlich nur eine WhatsApp-Sprachnachricht entfernt. Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, an einem Samstagabend auf der Couch, habe ich dann meinen Mut zusammengenommen und meinte, Papa, machst du mit bei dem Buch, das ich gerade schreibe? Und er hat mit dem Emoji geantwortet. Ja. Ich glaube, er hat mit diesem Emoji mit der Brille, dass so die Zähne so nach vorne so süß guckt, hat er geantwortet, das war seine Zusage.
Wie war das Gespräch dann für Sie? Mussten Sie da sich vorbereiten auf eine andere Weise? Es besteht ja die Gefahr, dass man gerade, wenn man eine große Nähe hat, biografisch, emotional, immer in dieselben Arten zu sprechen, auch hineinrutscht und in dieselben Rollen. Das muss man ja irgendwie aufbrechen.
Der Vorteil war, ich war schon sehr gut eingelesen in das Thema Vater. Ich musste wenig recherchieren. Ich habe genau die gleichen Sachen abgefragt wie bei allen anderen Männern auch und habe im Vorhinein gedacht oder hatte Sorge, dass ich ihn zu viel oder zu wenig durchgehen lasse. Ich habe intensiv darüber nachgedacht, wie man so als Kind ja auch seinen Eltern gegenüber ist und dass man manchmal manche Verhaltensweisen so lakonisch abtut im Sinne von, ja, machen die immer schon so und bei anderen Sachen aber komplett an die Decke geht, die aber eigentlich Kleinigkeiten sind. Das ist ja dieses Phänomen, man hat Freunde zu Hause und die freuen sich über den lustigen Papa und man als Kind denkt, oh Gott, hör bitte auf, Witze zu machen. Und da hatte ich Sorge vor, dass ich da keinen gesunden Mittelweg finde. Ich glaube, ich habe das so gelöst, dass ich bei manchen Argumenten, die ich von ihm total hanebüchen fand, glaube ich, sehr angemessen als Tochter auch sehr harsch reagiert habe, mit ein bisschen diesem, oh Papa, jetzt kommen. Und andere Stellen, wo ich auch wusste, das sind seine charakterlichen, seine großen Stärken, wo ich dann auch sehr wohlwollend und sehr versöhnlich sagen konnte, ja, irgendwie, ich finde nicht alles toll, was du da heute gesagt hast und du bist kein Feminist, aber das, was du da gerade gesagt hast, das war schon wirklich wahr und schön und klug.
Wie ist das mit der feministischen Theorie? Sie haben ja gesagt,
die
dass...
Die feministische Theorie.
Ja, es gibt Grundlagentexte, mir fallen sofort ein, Silvia Bovinschen, Gisela Wisotzki. Also da sind ja etliche Dinge, die einfach vorhanden sind, die Sie vielleicht auch geprägt haben. Aber da habe ich eben manchmal nachgedacht, es macht es sehr lesbar. Aber Sie gehen eben so direkt in den Kontakt. Und wäre das nicht manchmal auch ein Mittel gewesen, das theoretisch so ein bisschen aufzubrechen? Also auch in der Art, wie Sie das Buch dann geschrieben haben. Warum der Verzicht auf diese Seite?
Also ja, es wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich erlebe in den letzten Wochen nicht Verwunderung, aber zumindest mit Erstaunen, dass gerade Frauen, die sich selber, die Feministinnen sind, die sich nicht als Feministinnen sind, dass die an diesem Buch ganz oft technisch rumfragen, warum hast du eigentlich nicht das und das gemacht? Und die Antwort, also die darunterliegende Frage ist eigentlich, warum hast du nicht das Buch geschrieben, das ich an deiner Stelle geschrieben hätte? Und natürlich wäre es mühelos möglich gewesen, dieses Buch mit auch gerade neueren und neuesten feministischen theoretischen Texten zu unterfüttern. Aber ich wollte ein Unterhaltungsbuch schreiben. Ich wollte Feminismus zu Leuten bringen, die zwei Dinge nicht tun. Besonders oft Bücher lesen. Ich habe einfach eine große Instagram-Followerschaft, die irgendwie klug und lustig sind, aber die jetzt nicht irgendwie jeden Tag das Feuilleton aufschlagen und gucken, was gibt es Neues. Und ich wollte Feminismus zu Leuten bringen, die mit Feminismus nichts am Hut haben. Und es ist auch die Aufgabe von Leuten, gerade im Unterhaltungsbereich, ich bin keine hauptberufliche Sachbuchautorin, ich bin Unterhalterin. Und ich finde, es darf die Aufgabe von Unterhaltungsmenschen sein, auch mal genau diesen theoretischen Unterbau zu haben, weil ich habe mich jahrelang im Studium durch Judith Butler und Nancy Fraser gekämpft und ich kenne diese Texte und ich kenne die sehr erwartbare Kritik an mir und an diesem Buch, aber das heißt nicht, dass ich die Leser und Leserinnen damit behelligen muss. Ich darf Dinge wissen, ohne Leuten das auf die Nase zu binden und dann nehme ich in Kauf, dass die Leute mich für doofer halten, als ich bin. Das führt dann meistens dazu, dass sie im dritten Satz sich ein bisschen erschrecken und merken, oh, ich bin schlechter, also jetzt hätte ich vielleicht mal nicht ihr sagen sollen, mach doch mal, warum hast du nicht eigentlich noch den Mann getroffen, weil der wäre doch viel besser gewesen.
Haben Sie denn einen idealen Mann gefunden?
Für mich persönlich meinen Sie jetzt? Nee, noch nicht.
Nein, ich meine wirklich als Gesprächspartner, bei dem Sie den Eindruck hatten, der reflektiert es so, wie ich es mir vorstelle.
Absolut. Und das ist das erstaunlichste Kapitel, was diesen Aspekt angeht. Klaus von Wagner, der Moderator von Die Anstalt. Ein absolut durchreflektierter Mann, der an keiner Stelle in einen irgendwie jovialen Habitus geraten ist. Er hat auch nicht diesen klassischen männlichen Feministenfehler gemacht, dass männliche Feministen sehr oft gerne wahnsinnig viel Raum und Rederaum einnehmen und Frauen so zur Seite drängen und sagen, ich bin übrigens Feminist, ich wollte es nochmal sagen. Es war ein so harmonisches Treffen, das uns gegenseitig nochmal bestätigt hat, Alter, wir müssen noch viel mehr machen, als wir beide dachten, was dazu führte, dass dieses Gespräch keinen Ertrag hatte, keinen intellektuellen. Wir saßen da im Englischen Garten auf einer Picknickdecke, wir stimmten uns gegenseitig zu, ich konnte mich an seinem Habitus irgendwie nicht ärgern oder reiben, er hat mir zugestimmt und meinte, ja, da hast du bestimmt auch mit Probleme, dann haben wir darüber gesprochen, was wir besser machen müssen, es war so eine linke Selbstgeißelung, die ja immer dann dazugehört bei männlichen Feministen und das, deswegen, was den Erkenntnisertrag angeht, war das natürlich das Geringste, trotzdem ist er dann auf die Frage antworten, der ideale Mann.
Vielen Dank, Sophie Passmann. Ihr Schlichtungsversuch heißt Alte weiße Männer und ist bei Kiwi erschienen. 12 Euro kosten rund 12 Euro kosten die 300 Seiten. Vielen Dank.
Danke sehr.
Inzwischen hat unser nächster Gast auf der Lesartbühne Platz genommen, Christian Schüle. Christian Schüle, würde denn ein Buch wie das von Sophie Passmann, in dem es um alte weiße Männer geht und damit ja auch um ein Feindbild, in Ihre Diagnose der Kampfzone Deutschland passen?
Ja, also alles, was sozusagen eine bestimmte Identität hat momentan, eignet sich ja ideal zur Definition von Feind und Freund. Und wir kommen ja leider wieder in die Situation, dass wir komplexe Verhältnisse reduzieren auf solche Identitäten wie Freund und Feind, die dann über so Reizreaktionsschemata verhandelt werden. Also das ist eigentlich relativ enttäuschend, wobei ich mich natürlich immer frage, ob ich auch so ein alter weißer Mann bin. Also weiß bin ich, aber alt vielleicht noch nicht, wobei gar nicht genau klar ist, was der alte weiße Mann sein soll. Aber es geht letztlich, finde ich, und deswegen würde ich sagen, ja, um Selbstwertverluste von Menschen. Und das haben Männer wahrscheinlich momentan am meisten zu beklagen. Insofern würde ich sagen, passt das in die Kampfzone.
In der Kampfzone Deutschland zwischen Panik und Größenwahn und Selbstverzwergung, so lautet der komplette Titel. Wir haben heute Vormittag eingangs schon mit Ariadne von Schirach gesprochen über die Psychose, also auch über den Zustand unseres Landes. Weshalb diagnostizieren Sie denn Größenwahn? Worin liegt der?
Na, es gibt einen Größenwahn in jeglicher Hinsicht. Also wir haben zum Beispiel den Größenwahn der Selbstverzwergung. Wir glauben, dass wir aufgrund unserer Geschichte, aufgrund dessen, was in den letzten 70 Jahren verhandelt wurde in Deutschland, in jeder Form irgendwie keine Verantwortung in der Welt übernehmen sollten. Wir glauben, dass wir uns in einer großen Form von Demut einzurichten haben, was ich auch richtig finde. Letztlich jede Form von Nationalismus oder übersteigerter Kraftmeierei ist natürlich schlecht, aber man exkludiert sich auf diese Weise. Also der Größenwahn besteht sozusagen darin, sich so klein zu machen, dass man schon wieder besonders wäre. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Das ist der eine. Und der andere ist, wir skandalisieren natürlich auch das, was wir geschafft haben. Also wir skandalisieren Deutschland und die deutsche Gesellschaft. Wir sagen, wir sind quasi Weltmeister der Ungerechtigkeit. Das ist zum Teil wahrscheinlich richtig, die Diagnose, aber wir gucken auch nicht mehr genau hin. Also das sind Dinge, die mich sehr stören und die ich in diesem Buch versucht habe, mit einem großen persönlichen Pathos eben auch aufzuschreiben.
Dieses Pathos, das ist am Anfang sehr stark. Da fand ich so ein bisschen, dass es natürlich auch ähnlich erregt ist, wie das, was Sie kritisieren. Das ist ja ein Wagnis, also in so einem fast expressionistischen Stil dann auch weiter darauf rumzureiten. Warum diese Entscheidung? Da machen Sie doch dann eigentlich genau mit. Gerade so am Anfang im Einstieg.
Na, es ist so ein bisschen so, gleiche Waffe. Wer sich mit Erregung und Erregungsspiralen auseinandersetzt, muss natürlich auch versuchen, auf dem Niveau zu bleiben. Und natürlich ist dieses Buch Resultat eines Gemütsausbruches, den ich lange in mir unterdrückt habe, weil mich Dinge maßlos aufgeregt haben die letzten Jahre, eigentlich genau genommen seit 4, 5 Jahren, wie wir umgehen mit dem Problem der Flüchtlingskrise zum Beispiel, wie wir das Thema Gerechtigkeit beurteilen und behandeln, wie wir uns als Nation definieren und dann, was sozusagen mit dem Aufkommen und der Bestätigung der AfD eingesetzt hat, der Umgang mit dieser Partei, die man durchaus sehr, sehr kritisch sehen kann, aber von der man sagen muss, sie ist demokratisch legitimiert. Und ich dachte, es kann doch einfach nicht sein, dass wir ein Land der Dichter und Denker, der Vernunft und des Verstandes auf diese Art und Weise wieder zurückfallen, ja, wie wir es eigentlich in den 70er, 80er Jahren mal hatten. Und im Grunde ist es der Versuch, das zu kritisieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch was anzubieten, wie wir da wieder rauskommen aus dieser von mir diagnostizierten Kampfzone.
Woher kommt denn dieser Dauererregungszustand? Haben Sie da eine Erklärung? Hängt es stark zusammen mit dem Internet, mit den ganz anderen Mechanismen der Öffentlichkeit? Sie haben jetzt Begriffe aus der Aufklärung verwendet, was sicher kein Zufall ist, mit Vernunft zum Beispiel.
Ich glaube, es ist sehr multifaktoriell. Es gibt viele Gründe, warum wir in so eine Kampfzone reingeraten sind. Eine ist sicherlich die technologische Revolution, dass das Internet, die sozialen Medien natürlich Emotionsverstärker sind und zu einer Emotionalisierung beitragen. Das andere sind aber auch Politiker, die genau diese Emotionen triggern und anstechen auf ihre Art und Weise. Ich beschreibe das im ersten Kapitel und nenne das die Widerwelt. Das ist eine Form der politischen Legitimation und des Versuches, Politik zu gestalten, die so ganz anders ist als das, was wir kennen. Wir kennen Aushandlung, wir kennen Kompromisse, wir kennen das Gespräch, vielleicht auch das Hintergrundgespräch. Jetzt vollzieht sich alles coram publico quasi in Echtzeit und mit einem Höchstmaß an Erregung und Empörung, dass meine These lautet, dass wir vor lauter Emotionalisierung, vor lauter Instinkte jegliche Form von politischer Rationalität abtöten. Und da fängt für mich eigentlich die Gefahr für die Demokratie an. Und das würde ich versuchen, sozusagen mit diesem Buch in 4 Schritten oder in 3 großen Schritten auseinanderzunehmen.
Wie könnte man sich dagegen wehren? Welches wären Möglichkeiten, da wieder Tempo rauszunehmen und eben mit Vernunft in ein Gespräch zu kommen?
Wir müssten, glaube ich, erstmal anfangen, Begriffe, die wir benutzen, die wir permanent benutzen, zu hinterfragen, zu präzisieren, zu differenzieren. Also sofort ist alles populistisch. Wir wissen gar nicht genau, was Populismus eigentlich bedeutet. Es ist ein Unterschied zwischen Populismus, zwischen Popularismus, zwischen populärer Politik. Nicht alles, was gesagt wird, was sozusagen einer bestimmten Schicht, auch in den Medien, ich sage das ganz eindeutig, was den Leuten passt, ist gleich populistisch. Also Frau Kramp-Karrenbauer, wenn sie sich äußert zum Thema Deutschland, zum Thema Europa, wird als Populistin bezeichnet. Das ist komplett kompletter Quatsch, das ist Blödsinn. Da muss ich Frau Kramp-Karrenbauer nicht in Schutz nehmen, um zu sagen, dass das eigentlich blödsinnig ist. Also das ist der eine Begriff, Populismus. Der andere Begriff, der sozusagen sofort kommt, ist Rassismus. Es gibt Rassismus, es gibt Alltagsrassismus, gar keine Frage. Aber ganz oft ist das, was wir als rassistisch bezeichnen pflegen, in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht rassistisch. Ich habe auch Beispiele aufgeführt, wenn Sie sich erinnern an die Rede von Christian Lindner auf dem Parteitag der FDP, der hat dieses Bäckerbeispiel genommen. Und dann sagt er diesen Satz, naja, wir müssen ja versuchen, wenn wir eine weltoffene Gesellschaft herstellen, wer steht da vor uns? Und wenn das ein geflüchteter Mensch ist, dann wollen die Leute wissen, ist das okay, ist das legal oder ist das nicht legal? Aber der Punkt ist ja, dass er sagt, wir wollen eine weltoffene Gesellschaft, eine friedliche Gesellschaft werden. Und das ist überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Man hat ihm postwendend Rassismus unterstellt. Und das finde ich erstens schlimm, weil es im Grunde den Begriff entwertet. Und der ist ja sehr wichtig, dieser Begriff. Und zum Zweiten finde ich, ist es falsch sozusagen, wenn wir nicht genau darüber nachdenken, wie wir die Dinge benennen wollen. Das ist der eine Punkt. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass wir versuchen, Freiheit neu definieren zu müssen. Das setzt immer beim Individuum an, bei der individuellen Verantwortung für das eigene Leben. Und jeder Mensch, vor allem jedes Kind von vornherein, muss befähigt werden, sich selbst zu befähigen, Bildung sich anzueignen. Und da, denke ich, setzt so etwas an, was ich als Liberalismus der Sorge bezeichnen würde, dass wir zurückkommen zu der Idee einer sorgenden Gemeinschaft, zur Idee der Sorge, die einen sozialpolitischen Anspruch hat und dass wir jeden Einzelnen befähigen, die Chancen, die ihm angeboten werden, auch anzunehmen. Ich glaube, letztlich geht es um die Reproduktion der Gesellschaft und um die Frage, nach welchen Mitteln und mit welcher Art und Weise wir das machen.
Mir fällt in diesem Zusammenhang sehr oft Timothy Garton Ash ein, der schon vor mehreren Jahren das Buch Redefreiheit veröffentlicht hat und immer von dieser robusten Zivilität spricht. Das ist ein guter Begriff, um das zu vermeiden, was Sie uns jetzt gerade dargelegt haben, dass es sofort einen Kampf gibt. Also dass es eigentlich in Lager eingeteilt wird und man sofort eine Rubrik dann auf die Stirn geklebt bekommt und es gar nicht mehr um Argumente geht. Aber wie könnte man denn diesen Sinn für ein Gemeinwohl wieder lebendig machen? Also Liberalismus der Sorge leuchtet mir ein. Ganz konkret, wo muss man ansetzen?
Ganz konkret gesagt schlage ich vor, dass wir sehr, sehr viel mehr Geld investieren in frühkindliche Bildung. Kinder am Anfang ihres Lebens werden auf den Weg gesetzt und da entscheidet sich letztlich, wo der Weg hingeht, weil über die Bildung, über den Anfang werden Ambitionen geweckt, es werden Motivationen geweckt. Bildung ist immer ein Verstärker für Bildung. Verantwortung für das Soziale beginnt mit sozialer Verantwortung für das Ganze. Das sind alles Dinge, die man lernen muss, die man Kindern beibringen muss. Und auch da kann man zum Beispiel soziale Grenzen aufheben. Wir reden ja relativ schnell immer von der sozialen Herkunft und dass das ein Nachteil sei für bestimmte Menschen, wenn sie ins Leben starten. Ich sehe das gar nicht so. Natürlich ist es, sag mal, pekuniär oder was das Geld betrifft, natürlich ein Nachteil. Es gibt Kinder, die mit einem kulturellen und ökonomischen Kapital ins Leben starten, die sicherlich Vorteile haben. Aber alle Erziehungswissenschaftler und Soziologen sagen uns, es geht vor allem darum, Ambitionen, Leidenschaften zu wecken, Ehrgeiz zu entwickeln, all die Dinge, die zu tun haben mit dem, was man als meritokratisches Prinzip bezeichnet, also dass jeder Mensch mit eigener Hände Arbeit, mit eigenem Kopf Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich finde, dass jedes Kind in Deutschland, egal wo es herkommt, aus welcher Schicht es kommt oder welcher Ethnie es ist, die Chance bekommen muss, eben dieses meritokratische Prinzip wieder für sich selber in Anspruch zu nehmen. Und da kommen wir zu dem, was wir am Anfang angeschnitten haben, zurück. Ich glaube, dass dieses Versprechen, was die Bundesrepublik immer ausgegeben hat, stark gelitten hat. Und dann fragen sich Menschen jetzt, was ist die Lebensleistung? Was habe ich einzubringen? Gelte ich überhaupt noch was? Bin ich austauschbar geworden? Was ist mein Selbstwert? Und dann kommen Politiker, nationalchauvinistische Politiker, Politiker der von mir bezeichneten Widerwelt, die stark emotionalisieren und sagen, ich habe eine Lösung für dich. Ich rette euch, ich rette dich. Und die Menschen da zu immunisieren dagegen, erreicht man nicht, indem man sagt, die AfD ist blöd. Das sind doofe Typen, ja, sondern indem man das Individuum stärkt. Man schwächt die Falschen, indem man das Individuum stärkt, möglichst am Anfang seines Lebens. Deswegen viel Geld in frühkindliche Bildung und vor allem in Lehrer, gut ausgebildete und vor allem bestens entlohnte Lehrer und Erzieher. Der Lehrer ist für mich einer der wichtigsten Berufe der nahen Zukunft.
Um diese Kampfzone. Und auch die Erzieher schon im Kindergarten. Und die Erzieher,
absolut.
Vielleicht noch ein Wort zu den Errungenschaften der Demokratie. An die scheinen wir uns viel zu sehr gewöhnt zu haben. Das ist mir bei der Lektüre Ihres Buches klar geworden. Auch das müsste man ja stärken, das Bewusstsein dafür.
Man muss sich klar machen, dass Freiheit kein keine Sache ist, die man geschenkt bekommt, sondern Freiheit kann man letztlich nicht gewinnen, man kann sie nur verlieren. Und wer nicht bereit ist, jeden Tag für Freiheit zu arbeiten und die Voraussetzungen für Freiheit wieder zu erringen, für sich selber, aber auch als Gesellschaft, der hat schon begonnen, im Grunde das Kapital der Freiheit zu verspielen. Und das wäre das Schlimmste, was uns eigentlich passieren könnte. Insofern, der Liberalismus der Sorge ist ein Versuch, das freiheitliche Individuum zeitgemäß zu begreifen, immer vor dem Hintergrund der sorgenden Gemeinschaft für jeden Einzelnen. Und es ist nicht, ich sage das explizit, marktradikal gedacht und auch nicht im Sinne einer bestimmten Partei, sondern im Sinne des Liberalismus, wie er eigentlich seit dem 18., 19. Jahrhundert verstanden wird, nämlich in der Rückbindung an Moral und Ethik. Das sind so ganz wichtige Bereiche.
Vielen Dank, Christian Schüle, für dieses Plädoyer. In der Kampfzone Deutschland zwischen Panik, Größenwahn und Selbstverzwergung ist bei Penguin erschienen, 300 Seiten für 22 Euro. Dankeschön für Ihren Besuch in der Lesart. Jetzt gesellt sich zu uns Ferda Attermann. Ihr Buch heißt Hört auf zu fragen, ich bin von hier. Wann wurde Ihnen denn zum letzten Mal diese Frage gestellt, woher Sie kommen?
Ich glaube letzte Woche, aber jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ich habe mich nämlich gefragt, ob ich die Geschichte erzählen soll. Ah ja, genau, auf dem Spielplatz von einer anderen Mutter.
Wie reagieren Sie inzwischen darauf? Das ist ja wirklich immer wieder eine Behelligung und ein Angriff eigentlich auf die Integrität.
Im Alltag ist das, also ich reagiere da überhaupt nicht pikiert oder irgendwie reflexartig. Ich weiß ja, dass es nett gemeint ist. Im Alltag ist das nicht das Problem. Der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe und diese Debatte mit angestoßen habe, ist die, dass ich denke, wir müssen darüber reden, dass wir immer noch glauben, wir erkennen am Aussehen oder am Namen, ob jemand von hier ist oder nicht. So, das ist eher so was Allgemeines, was ich finde, was wir besprechen müssen, aber nicht, dass ich jetzt Menschen einzeln versuche zu bekehren oder ihnen das Gefühl zu geben, das ist blöd, dass sie mich fragen. Darum geht es gar nicht.
Wie ist es denn mit dem Begriff der Integration? Könnte es sein, dass der vielleicht längst überholt ist und dass es um etwas ganz anderes gehen müsste?
Oh, vielen Dank, dass Sie das fragen. Ja, ich finde ja. Wobei ich gar nicht sage, dass der Begriff Integration an sich nicht im Gebrauch sein sollte, sondern ich finde dieses Verständnis von, wir haben Migranten und die müssen integriert werden und wir haben Deutsche und die sind alle automatisch integriert und die Kinder von Migranten, die müssen wir auch noch integrieren. Diese Herangehensweise finde ich falsch. Also ich finde, wir müssen sagen, wo wollen wir eigentlich rein integrieren? Das ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, hoffe ich. Das sollte das sein, wo wir rein integrieren wollen. Und dann gucken wir uns einfach an, wer steht da außen und wer ist da schon drin. Und alle, die außen sind, die nicht mitmachen wollen bei unserem Wertekonsens, die holen wir rein, unabhängig davon, wo die herkommen.
Das ist eigentlich so ein bisschen die Diagnose, die auch Christian Schüle stellt, dass es eben um Demokratie geht, genau. Und um demokratisches Verständnis darum, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Welche Möglichkeiten haben wir da, ist es ja eine Streitschrift, die Sie vorlegen, nach dem, was Sie bemerkt haben?
Entschuldigung, die Frage nochmal.
Wie können wir diese demokratischen Prozesse stärken und welche Rolle können da auch diejenigen spielen, die vielleicht aus ganz anderen Zusammenhängen kommen und die eine andere deutsche Geschichte haben?
Also ich glaube, dass wir eine neue Narrative, würde ich es jetzt ein bisschen abstrakt nennen, also eine neue Erzählung von dem, wer wir sind, in Deutschland brauchen. Es gibt ja jetzt auch ganz viele Bücher, die jetzt irgendwie vom neuen Wir sprechen oder vom neuen Zusammensein oder wer sind wir, diese Fragen beantworten, und ich tue das eben auch. Ich glaube, dass wir nochmal klar machen müssen, wir sind ein Einwanderungsland, wir waren das schon immer und es macht uns auch aus. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass seit 2015 neue Menschen zu uns kommen, dann ist die Aufnahmegesellschaft, nämlich die deutsche Aufnahmegesellschaft, die ist ja schon längst multikulturell und ich würde sogar sagen super divers. Und die haben keine weiße deutsche Aufnahmegesellschaft in dem Sinne. Und ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen und dann nochmal eben diese Sache mit den Werten klären, nämlich was sind eigentlich unsere Regeln und das macht uns aus, die Sprache, unsere Gesetze, unser Grundgesetz und dieses Gefühl, wir haben Deutschland zusammen aufgebaut und das ist unser Land, ich glaube, das würde uns gerade sehr gut tun. Und dann nochmal sich anzugucken, wir haben gerade ein Demokratieproblem und aus meiner Sicht gar nicht so sehr ein Migrationsproblem, sondern ein Demokratieproblem, und ich fände es schön, wenn die Politik da auch noch stärker ein Augenmerk drauf richten würde.
Haben Sie denn den Unterschied, dass sich das gewandelt hat? Also diese Aufteilung in wir und ihr, war das auch schon mal besser?
Genau, also 2015, und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, hat sich für Leute wie mich, ich bin ein Kind von Gastarbeitern, ich bin aufgewachsen in dem Gefühl, ich sei eigentlich deutsch und wusste auch gar nicht so richtig, dass ich jetzt auch mich integrieren soll und auch beweisen soll, dass ich eben mich gut integriert habe. Wir haben seit 2015 so einen Diskurs, als hätten wir jetzt zum ersten Mal ganz viel Migration und als müssten wir irgendwie dieses Problem klären. Und alle, die schon hier waren und eben nicht typisch deutsche Namen haben, werden jetzt auch wieder wie Ausländer angesprochen. Und deswegen glaube ich auch diese Frage, die kommt jetzt auch wieder öfter, weil die Leute wirklich denken, vielleicht könnte auch ich geflüchtet sein. Und das finde ich deswegen absurd, weil ich einigermaßen gut Deutsch spreche, glaube ich. Aber Leute schon gar, also man hört so viel über Migration, dass man irgendwie bei jedem Menschen, der nicht typisch deutsch aussieht oder vom Namen her klingt, denkt, Mensch, das könnte ja ein Flüchtling sein oder das könnte jetzt ein Neuzuwanderer sein, wo kommen sie denn her? Und da eben nochmal sich klar zu machen, wir, nämlich wir Deutschen, wir sind, ne, wir heißen nicht nur Günther und Gabi, sondern eben auch Fatma und Ali, so habe ich das genannt, dass wir uns das bewusst machen. Ich glaube, das würde helfen.
Dass es aber so stark aufgebrochen ist, das scheint ja damit zusammenzuhängen, dass es die Notwendigkeit eines Feindes gibt oder eines Äußeren, was benannt werden muss und dem man an allem die Schuld geben kann.
Also man kann es nicht anders sagen, Motiv. Die Debatten sind völkischer geworden. Also wir haben viel stärker dieses nationalistische Wir, das richtig deutsche Wir, und auch diese Bedrohungsszenarien. Also da geht es gar nicht mehr nur um den Sozialstaat, sondern dieser Diskurs geht ja auch sehr stark darum, wir verlieren unsere Identität, wir verlieren unser Deutschsein. Und das macht mir schon Sorge, denn Deutsch ist immer im Wandel. Es gibt nicht das Deutsch. Und Deutschland ist nicht so wie 1950. Und auch 1950 war es nicht so, wie manche sich das vorstellen, nämlich nur teutonische Ureinwohner, sondern es war eigentlich ja schon immer ein Land, in das Menschen reingekommen sind, freiwillig oder nicht. Also nach dem Krieg waren ja auch viele unfreiwillig hier.
Es ist vielleicht auch der Verlust eines Wissens von Geschichte, denn in ganz vielen Ländern war es über Jahrhunderte so, dass sich das natürlich immer wieder ganz neu zusammengesetzt hat. Also da ist man möglicherweise auch sehr naiv. Warum, Frau Attermann, haben Sie die Form der Streitschrift gewählt?
Also um ganz ehrlich zu sein, weil es mir Spaß macht. ich habe es versucht, erträglich provokant zu schreiben, also so, dass ich hoffentlich Leute nicht verliere, sondern mitnehme und ein bisschen aber zum Nachdenken anrege. Also wenn ich darauf beharre, dass Deutsche eben nicht blond und blauäugig sind, dann tut das, glaube ich, vielen erstmal weh, weil es eben so nach sehr völkischem Diskurs klingt. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen erstmal so denken. Also wenn jemand eine dunkle Haut hat oder dunkle Haare, dann ist sie nicht deutsch. So. Und ich glaube, manchmal muss man so ein bisschen zuspitzen, um die Leute zum Nachdenken anzuregen. Und ich habe auch das Gefühl, es klappt ganz gut. Also dieser Satz, wo kommst du her? Die Frage, dadurch, dass sie jeder und jede benutzt und jeder eigentlich auch nett meint, fühlen sich ganz viele erstmal auf den Schlips getreten. Aber wenn wir dann darüber diskutieren, dann ist, finde ich, schon total viel gewonnen.
Ein Begriff, der ganz wichtig ist bei Ihnen, ist der des Teilens. Und das hängt ja zusammen mit einer Frage der Macht. Wie sieht es denn da aus?
Genau. Also wir reden ja mal ganz viel über Integration, wir reden auch manchmal über Diskriminierung, aber ich glaube, dass wir eigentlich darüber reden müssen, wer ist bereit, Platz zu machen für die Neuen. So. Und ich würde erst mal sagen, das gilt auch für den feministischen Diskurs oder für den Frauengleichstellungsdiskurs. Viele Männer sind erstmal nicht bereit, Platz zu machen und zu sagen, so im Aufsichtsrat können jetzt auch mal echt viele Frauen und nicht nur drei Platz einnehmen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die neuen Deutschen. Und man sieht es an den Zahlen. Also es ist einfach so, dass ab einer gewissen Berufsgruppe und einer gewissen Höhe, genauso wie es für Frauen eine gläserne Wand gibt, gibt es dem auch für Leute mit dem sogenannten Migrationshintergrund oder neue Deutsche, wie ich sie nenne, die sind da nicht vertreten. Und das muss anders werden. Das heißt, die Bereitschaft zu teilen muss stärker diskutiert werden. Und ich würde sagen, die ist noch nicht genug da.
Welche Aufgabe hätte in diesem Zusammenhang die Politik?
Also die muss klarstellen, dass der Anspruch da ist. Wir haben tatsächlich die Situation in den Umfragen, dass viele finden, also ich glaube so ein Drittel hatte ich rausgefunden, sagen, wer zuerst hier war, darf mehr. Und dem steht auch mehr zu. Und das kann man eigentlich so nicht hinnehmen. Also unser Land und unser Grundgesetz hat da ganz klare Regeln. Und es geht eben nicht darum, wer zuerst hier war. Und mit zuerst hier ist oft auch nicht das eigene Leben gemeint, sondern die Vorfahren und sozusagen die, jetzt tue ich wieder weh, die Blutslinie. Ja. Und das muss die Politik klarstellen. Ebenso wie bei den Frauen. Da wurde ja auch gesagt, nee, also es gibt kein Vorrecht auf das Y-Chromosom und es gibt eben auch kein Vorrecht auf eine bestimmte Hautfarbe oder eine bestimmte Herkunft, die Vorteile haben darf.
Gleichzeitig müssen sich die, wie Sie sie nennen, neuen Deutschen auch sehr deutlich zu Wort melden. Es ist ja schon auch ein Aufruf an alle. Es ist nicht nur ein Aufruf an die sogenannte Mehrheitsgesellschaft.
Ja, ich habe allerdings tatsächlich das Gefühl, also ich glaube, bei dieser Buchmesse merkt man es auch schon, es melden sich ziemlich viele zu Wort. Da hat sich auch viel verändert. Das sorgt aber natürlich auch wieder für Unruhe, weil je lauter die neuen Deutschen werden, desto unwohler fühlen sich die Leute, die nicht wollen, die nicht teilen wollen oder die nicht wollen, dass eben dieses neue Wir so sichtbar wird, die dagegen arbeiten. Also kurz die völkischen Zeitgenossen und Genossinnen, die haben damit natürlich ein Problem. Das heißt, der Rassismus wird auch sichtbarer, je sichtbarer die neuen Deutschen werden.
Wir haben das neue Wir hier auf der Bühne gleich vermittelt. Vielen Dank, Ferda Attermann. Wir sprachen über Ihre Streitschrift Hört auf zu fragen. Ich bin von hier, erschienen im Fischer Verlag, 200 Seiten für 13 Euro. Und weil diese Überlegungen zu den Grenzen zwischen Dazugehören und Fremdsein so spannend sind, geht es in unserer Mittagssendung gleich noch einmal um solche und andere Grenzen mit Ferda Attermann, Thea Dorn, Ingo Schulze und Cora Stephan.